Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist ein neuer Tag, der Mittwoch, der 14. September 2022. Und es ist Tag 1, nachdem unser Bundeskanzler Olaf Schlumpfi-Scholz mit Wladimir Putin telefoniert hat. Ja, zum ersten Mal seit Mai 2022, jetzt da die Ukrainer Geländegewinne machen, hat er gedacht, telefoniere ich doch mal wieder mit Putin, wäre vielleicht ein guter Moment. Und wie man hört, hat also Olaf Scholz gesagt, diplomatische Lösung muss sein und jeder Annexionsversuch wird bestraft und so weiter und so fort. Und es klang für mich ein bisschen so, als ob Putin dieses Mal Olaf Scholz nicht am langen Tisch hätte verrecken lassen, sondern an der langen Leitung. Ja, denn das Ende des Gesprächs war, man habe vereinbart, dass man Kontakt halten werde. Das kennt man eigentlich nur von schlechten One-Night-Stands von früher. Hey, wir bleiben in Kontakt. Unter dem Motto, ich will dich nicht mehr sehen und nicht mehr hören, aber ich will's dir nicht so sagen. Also sagt man, wir bleiben in Kontakt. Und ich glaube, in der Diplomatie gilt Ähnliches wie nach einem One-Night-Stand, auch wenn das zugegebenermaßen ein gewagter Vergleich ist. Aber man sagt, wir bleiben in Kontakt. Aber eigentlich meint man, du willst, dass ich Frieden mache und ich mache trotzdem, was ich will. Und Olaf Scholz sagt, ich glaube, ich habe gerade Großes geleistet. Ob das der Fall ist, wir werden es sehen. Gestern, muss man sagen, war quasi nichts los auf der Welt. Und ich sag's mal gleich, das ist heute anders, auch jenseits des Telefongesprächs von Olaf Scholz mit Wladimir Putin. Das hört ihr gleich. Und zweitens muss man sagen, gestern haben wir hier unseren lieben Leuten von RTL, den lieben geschätzten Kollegen von RTL, oder wie man korrekt sagt, den RTL, haben wir Unrecht getan. Als wir nämlich behaupteten, das Viertelfinalspiel der Basketball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Griechenland sei nicht im Free TV zu sehen. Falsch. RTL hat übertragen. Ja, das war ein Fauxpas von uns. Und um den wieder gut zu machen, hier der RTL-Programmhinweis für heute.
Hallo, ich heiße Hans Meiser. Vielleicht wissen Sie ja nicht, wer ich bin. Aber was Sie ganz sicherlich nicht wissen ist, was Ihre Kinder neben vielen normalen Zeitungen sonst noch so alles am Kiosk kaufen können. Sado-Comics zum Beispiel mit unfassbarer Brutalität. Eines von vielen Themen, über die wir unbedingt reden müssen. Ab 14. September Hans Meiser, täglich live bei RTL Plus.
What the fuck? Was? Ah, nee, warte mal. Nee, stopp. Hier hat man es mir aufgeschrieben. Heute vor 30 Jahren sendete RTL zum ersten Mal Hans Meisers Nachmittagstalk. Ja, und der war leider so viel eingeschaltet, dass wir ihm zu verdanken haben, dass es diese flächendeckende Quatschbuden-Formate überall und quasi rund um die Uhr gab. Hier mal die Namen des Grauens von damals. Und dafür lege ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Beste, Dieter, Thomas, Heck, Stimme auf. Und ich sage, Musik ab. Ilona Christen, Arabella Kiesbauer, Vera Mittag, Bärbel Schäfer, Sonja Zietlow, Andreas Türk, Oliver Geissen oder bei uns im Ersten natürlich der Fernsehpfarrer, der Jürgen, der Fliege, die Startnummer 357. Und der ganze Wahnsinn begann heute vor 30 Jahren bei den RTL mit Hans Meiser. Und wenn man sich das RTL-Programm heute anguckt, muss man sagen, da waren die Talkshows doch wirklich niveauvolles Dreisatgold dagegen, oder? Und deswegen sage ich, vielen Dank, Hans. Und dein Publikum, Hans, dein Publikum, das kann ich dir sagen, das hat dich wirklich immer geliebt.
Ich werde es nur mal sagen, ich weiß nicht, ob es direkt zum Thema ist, dass Sie der schlechteste Moderator aller Zeiten sind.
Darüber freue ich mich. Das finde ich in Ordnung. Ja, finde ich gut. Das freue
ich mich. Wollte ich jetzt nur mal sagen.
Man muss immer ein Zeugnis haben. Das finde ich in Ordnung.
So, und damit gucken wir endlich nach vorn.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Meine Lieblings-EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Uschi,
ich mache es mit Europa wie mit der Bundeswehr. Spätestens nach wenigen Jahren gilt nichts, fährt mehr nichts, fliegt mehr nichts, schwimmt mehr.
Diese Ursula von der Leyen hält heute im Europaparlament ihre jährliche Rede zur Lage der Nation. Nein, zur Union. Ja, zur Union, also zur europäischen, nicht zur christlichen. Die hat am Wochenende schon zur Lage der Nation, zur Union gesprochen und das ist auch nicht so wahnsinnig gut ausgegangen. Wir wissen nicht, was Ursula von der Leyen heute sagen wird, aber es könnte in etwa
so klingen.
Putin wanted to wipe out Ukraine from the map. And he will clearly not succeed. On the contrary, Ukraine has risen in bravery and in unity. And it is his own country, Russia, that Putin is sinking. We want Ukraine to win this war.
Für die, die kein Englisch können, so wie ich, der offizielle RBB-Übersetzer hat es mir kurz zusammengefasst. Das heißt so viel wie, Putin ist doof und die Ukraine muss gewinnen. Ja, und das, liebe Leute, ist einer dieser ganz seltenen Momente, in denen ich einer Meinung bin mit
Ursula von der Leyen. Und das ist wirklich selten der Fall, weil ich häufig sowieso nicht weiß, wo sie steht oder ob sie das überhaupt noch tut oder sich längst gesetzt hat.
Mann, oh Mann, heute hagelt es aber auch wirklich Termine. Wahnsinn, gestern Flaute, heute volles Rohr. Was ist denn los? Kann man das nicht mal ein bisschen ausgleichen für mich? Wobei, Mann, oh Mann war schon der falsche Einstieg, denn heute feiert in Berlin ein Dokumentarfilm mit dem Titel Alice Schwarzer Premiere. Keine Ahnung, wer das ist, das muss die Filmemacherin sein. Oder ist es etwa die Frau, um die es geht? Und das hier ist ein Ausschnitt aus diesem Film.
In dem Arbeitsbereich oder Beschäftigungsbereich, in dem ich mich seit 32 Jahren bewege, gibt es diese Hierarchie.
Herr Löwisch, gucken Sie mich mal an. Gucken Sie mich mal an. Stell mal vor, es würde sich eine Frau benehmen wie Sie. Verstehen Sie? Verstehen Sie?
Ein Dokumentarfilm über Alice Schwarzer. Ich hätte ihn ja genannt Alice Schwarzer, die hellen und die dunklen Jahre. Und die dunklen Jahre sind definitiv heute. Denn ich finde, Alice Schwarzer ist mittlerweile eine Frau, die beweist, dass es nicht nur alte weiße Männer, sondern auch alte weiße Frauen gibt. So viel Gemeinheit muss sein, wenn ein Dokumentarfilm Premiere hat. So, und ich sag's mal, dieser Termin hier hätte es ohne Schwarzer nicht in diesen Podcast geschafft. Denn vor dem Landgericht Berlin wird heute die Klage einer Frau verhandelt, die 2021 von Sicherheitskräften in Berlin-Treptow von einem Wasserspielplatz verwiesen wurde. Und warum? Genau. Die Dame wurde seinerzeit aufgefordert, ihre nackten Brüste zu bedecken oder das Gelände zu verlassen. Jetzt fordert wiederum sie eine Entschädigung nach dem Antidiskriminierungsgesetz. Und hier fällt mir auf, das darf ich gar nicht sagen. Ich kann nicht sagen, die Dame wurde seinerzeit aufgefordert. Es muss natürlich heißen, die Dame wurde ihrerzeit aufgefordert. Jawohl, so viel Korrektheit muss sein. Auch von einem mittelalten weißen Mann. Gut, ne? Auch ich lerne dazu, auch wenn man es nicht glaubt. Und jetzt könnten wir noch nach London schauen, wo heute der Leichenzug mit der verstorbenen Queen vom Buckingham-Palast zum Parlament führen soll. Wir erinnern uns, bis gestern konnten sich die Menschen in Edinburgh die Leiche von Queen Elizabeth II. Noch persönlich angucken. Jetzt ist sie nach London geflogen worden. Und jetzt also innerhalb von Londons nochmal ein Umzug. Ich finde, das sind ganz schön viele Umzüge für eine alte Frau, die gerade erst gestorben ist. Ist denn das wirklich mit der Totenruhe vereinbar? Ich weiß es nicht genau. Aber das alles mit der Queen und wo es noch für sie hingeht und wohin sie noch fliegen muss rund um die Welt, wie viele Länder sie noch sehen muss, noch mehr als zu Lebzeiten, das werden wir hier morgen genauer betrachten. Und jetzt gucken wir erstmal nach Kasachstan und erst nach dem Interview behandeln wir dann die Zahl des Morgens. Und zwar aus Gründen. Also, bitteschön.
Wach und wichtig. Das Interview.
So, liebe Freundinnen und Freunde, es kommt selten vor, dass wir hier in unserem schönen, kuscheligen Quatschmorgen-Podcast das Thema Bücher besprechen. Und bevor ich jetzt in die obligatorische Marcel Reich-Ranitzky-Parodie abgleite, sage ich einfach, nein, wir reden über ein Buch der Gegenwart. Denn heute erscheint der Roman Beutezeit von Norris von Schirach. Und der ist ein beeindruckend aktueller Roman über eine post-sowjetische Gesellschaft in Kasachstan, die im Sumpf aus Korruption und Terror versinkt. Durch die Brille seines Helden Anton erzählt von Schirach, wie in einer landschaftlich überwältigend schönen Nation Zentralasiens die globalen Auseinandersetzungen zwischen Russland, China und dem Westen um Bodenschätze, Macht und Einfluss mit den härtesten Bandagen ausgetragen werden. Und wie der Einzelne dabei zerrieben wird, sollte er den kommerziellen Codes der neuen Epoche nicht folgen. Der russische Schriftsteller Viktor Jerofjew sagt über das Buch, wer Russland verstehen will, muss Beutezeit lesen. Können wir jetzt hier nicht, aber wir können drüber sprechen. In fast schon deutschlandfunkeskem Ausmaß. Über 10 Minuten mit dem Autor persönlich. Norris von Schirach. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Berlin, hallo.
Sie haben in den 90er Jahren 10 Jahre lang in Moskau gelebt und dort erlebt, wie unter Boris Jelzin die Oligarchen erstarkten, viele Menschen in Armut gerieten und wie diese Entwicklungen das System Putin von heute überhaupt erst ermöglichten. Wann war Ihnen klar, dieser Mann ist extrem machthungrig und gefährlich?
Ja, wie gesagt, also ich lebte 10 Jahre während der Jelzin-Jahre in Russland und das Typische an Putin war, und da ist er eigentlich stellvertretend für eine Mehrheit an Russen, war, dass diese Schmach, dieser Untergang der Sowjetunion, diese Wunde hat sich nie geschlossen bei ihm. Wie übrigens bei einer Mehrheit von Russen, würde ich sagen. Er fing ja dann in den Nullerjahren erst ganz gesittet an, schaute ja damals auch im Bundestag vorbei und so weiter. Aber es war klar, das ist ein KGB-Mann und einmal KGB-Mann ist immer KGB-Mann. Und nach ein paar Jahren war dann eben auch der Lack runter. Und das war aber zu erwarten, dass er sich so entwickelt im Endeffekt, ja.
Beutezeit spielt nur in Kasachstan. Kasachstan ist mit seinen 18,8 Millionen Einwohnern mehr als 7-mal so groß wie Deutschland und hat mit Russland eine Grenze von mehr als 7000 Kilometern. Es ist außerdem seit vielen Jahren einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Russlands. Können Sie diese Beziehung zwischen Russland und Kasachstan nochmal erklären? Wie stehen diese beiden Länder zueinander?
Kasachstan ist wirklich ein bizarres Land. Das ist, glaube ich, das 9. größte der Welt. Das ist so groß wie die alte EU der 10 Mitgliedstaaten. Es leben aber kaum Menschen dort. Sehr, sehr dünn besiedelt. Es war ein Nomadenvolk und wurde dann sehr früh eine Sowjetrepublik. Dann sollten sie natürlich modernisiert werden unter Stalin. Es kam zu 1,5 Millionen Deportierten aus unzuverlässlichen Nationen, wie Stalin das nannte. Später kamen 100 oberirdische Atombombentests dazu in Semipalatinsk. Also wo du hinsiehst, Horror. Laut Solzhenitsyn der größte Gulag der UdSSR in Karaganda befunden. Ja, jetzt 91 zerfällt die Sowjetunion und ein letzter Chef der kommunistischen Partei erfindet sich neu, diesmal als Sultan. Nazarbayev gewinnt die Wahlen und die Konkursmasse der Sowjets wird in ein Feudalsystem überführt. Etwas später erreicht dann mein Held, Anti-Held Anton dieses Land und versucht dort durchzukommen.
Schauen wir zurück auf die Realpolitik im Moment. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass Putin auch Kasachstan noch angreift?
Ja, also der neue Präsident Tokayev hat grotesk dilettantisch gehandelt Anfang des Jahres, als er ausgerechnet Putins Truppen ins Land rief, um einen Volksaufstand blutig niederzuschlagen. Die Kasachen wissen, dass sie unter Umständen die Nächsten sind, sollte er in der Ukraine erfolgreich sein. Also entweder Moldawien oder eben auch der Norden Kasachstans würde ins Beuteschema Putins passen. Jetzt sucht natürlich das Regime in Kasachstan Hilfe beim Westen, wobei dieser wirklich auf Reformen pochen müsste. Es gibt keinen einzigen unabhängigen Richter im Land. Es ist eine Kleptokratie der schlimmsten Sorte. Die Kasachen haben sich eigentlich, das Regime hat sich eigentlich immer an Russland orientiert, die letzten 30 Jahre. Ja. Und jetzt ist ihnen das aber auf die Füße gefallen und die zittern wirklich. Ja. Und also tragisch, aber auch typisch für die Region.
Um Sie mal als Person noch ein bisschen näher vorzustellen, Sie haben eine sehr spannende Vita. Sie haben 7 verschiedene Internate besucht, haben nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann Philosophie, Wirtschaft und Politik studiert und unter anderem als Broker in London und später in New York gearbeitet. Und Sie haben auch mal als Rohstoffhändler und Kupferspezialist in Moskau gearbeitet. Heute betreiben Sie auch noch eine Kupfermühle und zwar in Australien und leben heute. Und jetzt halten wir uns bitte alle einmal fest, da, wo man heute lebt, wenn man so eine Biografie hat wie Sie, in Rumänien. What the fuck happened? Warum da?
Ja, Rumänien ist wunderbar. Das ist ein völlig zerschlissenes Land an der Peripherie Europas. Jetzt muss ich dazu sagen, die letzten 2 Jahre lebte ich weit oben in den Karpaten in einer Hütte, um dieses Buch zu schreiben. Und zwar war das eine maskenfreie Zone natürlich. Also ich bin vor der Pandemie da hochgeflüchtet. Und der einzige Sozialkontakt bestand in der Regel aus streunenden Hunden, die mir zugelaufen sind. Und es gab gegen Futter Loyalität. Und die haben mich dann auf langen, einsamen Wanderungen da oben gegen Wolf und Bär verteidigt. Ja, Rumänien, klasse Land, wunderbare Menschen, sehr freundlich, Wahnsinnslandschaften, sehr, sehr günstig zu leben. Also alle die, die noch eine 6-Zimmer-Altbauwohnung suchen, die gibt es in Bukarest fast umsonst. Und es funktioniert auch komischerweise so gut wie alles. Internet ist schneller als in Deutschland. Naja, das stimmt jetzt nicht. Alles funktioniert nicht. Die Schulen, die Krankenhäuser und die Straßen sind schlecht, wobei mir das bei den Straßen egal ist. Tolles Land, also besuchen Sie das mal. Sehen Sie sich um. Es ist überraschend einfach. Man erwartet das nicht.
Aber jetzt ist ja die Frage, wie blicken Sie mit der, sagen wir mal, teilrumänischen Perspektive auf EU und Deutschland? Ihr Bruder Ferdinand von Schirach hat neulich bei Markus Lanz gesagt,
die Ukraine hat sich entschieden, ein demokratisches Land zu sein. Und wenn wir denen jetzt nicht helfen, nicht in diesem Moment helfen, dann sind unsere Werte nichts wert. Dann spielt es gar keine Rolle mehr, an was wir glauben, ob wir den Rechtsstaat toll finden, ob wir die Würde des Menschen verteidigen oder sonst etwas. Das ist der Moment, dieser Moment, wo wir für unsere Werte einstehen müssen. Wenn wir es jetzt nicht tun, sind wir komplett lächerlich.
Gehen Sie damit?
Hat er das gesagt? Das ist toll. Also ja, das sehe ich natürlich auch so. Deutschland, also ich muss dazu sagen, ich lebe seit 30 Jahren nicht mehr in Deutschland, aber es wird wirklich Zeit, dass die aus ihrer Puppenstubenwelt rauskommen. Es geht nicht mehr mit Frieden schaffen ohne Waffen und so weiter. Es ist ein Realitätsschock, den wir jetzt haben. Die Grenze ist, glaube ich, nur 300 Kilometer von der Hauptstadt Rumäniens entfernt, die ukrainische Grenze. Und ich war im November in Chișinău, das ist die Hauptstadt von Moldawien, auf einer Lesung. Und anschließend bin ich mit dem Bus weiter nach Odessa. Es war eine ganz komische Stimmung, wegen der Pandemie keine Touristen. Ich hatte die Museen für mich alleine. Aber ich habe mich dann auch mit Leuten unterhalten und habe ja auch noch einen alten Bekannten dort. Und die rechneten mit dem Krieg. Die sagten, es kann jederzeit so sein. Schau, da drüben ist die Krim. Und die werden herkommen. Und ich mit meiner naiven Perspektive auch dachte ich, das wäre Hysterie und die Potemkische Treppe, als ob da jetzt gleich Russen hochstürmen würden. Und ja, 3 Monate später hatten diese Leute dann eben recht. Und diesen Realitätsschock sollten wir uns zu Herzen nehmen. Und es muss sich was ändern. Also, und wir müssen denen beistehen, das ist ganz klar. Und das ist es auch mal, egal was das kostet, kurzfristig. Es ist in unserem ureigenen Interesse und natürlich der Anrainerstaaten. Ich meine, Moldawien ist das nächste Land. Die können wir dann auch gleich abschreiben. Es gibt hier sicherlich auch eine andere Wahrnehmung als beispielsweise in Deutschland. Die Leute rechnen eigentlich auch mit einem jahrelangen Konflikt.
Kommen wir nochmal zum Buch Beutezeit. Ich versuche mir die Story kurz zu erklären, um hier mal ein bisschen den Literaturwissenschaftler auch raushängen zu lassen. Als Putin 2000 Staatspräsident wird, verlässt der reich gewordene Rohstoffhändler Anton fluchtartig Moskau, wo er Jahre dem postsowjetischen Raubtierkapitalismus gefrönt hat. Er geht dann nach New York, langweilt sich und sieht dann den nächsten Kick. Und den findet er in Kasachstan mit seinen Bodenschätzen. Aber er ist nicht der Einzige, der davon profitieren will. Wir haben ja gerade eben all die Stationen Ihres Lebens gehört. Und jetzt muss ich natürlich die klassische Frage stellen, die man sonst immer stellt im Büchermagazin bei Deutschlandfunk Kultur. Wie viel Norris von Schirach steckt in Anton?
Nein, ich bin auf keinen Fall dieser Anton. Wäre es allerdings manchmal sehr gerne. Ich bin manchmal eifersüchtig auf ihn, wie er so durchgleitet. Ein wenig biografisch steckt natürlich drin. Ich lebte in diesen Ländern, ich lebte in Kasachstan, hatte dort zu tun. Aber nein, ich bin nicht dieser Anton.
Und jetzt zum Schluss noch die klassische Glaskugelfrage. Wie geht's weiter mit Russland, dem Krieg und Kasachstan und Europa? Kleine Einschätzung, Prognose von Ihnen.
Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass... Also ich bin eigentlich optimistisch und ein unverbesserlicher Liberaler. Und ich denke, die Guten werden auch diesmal siegen, wenngleich es einen sehr steinigen Weg sein wird, ja. Den wir da zusammen gehen müssen, zusammen mit den Ukrainern.
Das war Wach und Wichtig Goes Feuilleton mit dem Schriftsteller Norris von Schirach, dessen sehr lesenswerter Roman Beutezeit heute erscheint. Vielen Dank, Norris von Schirach. Und jetzt, wie angekündigt, noch an etwas ungewohnter Stelle.
Die Zahl des Morgens.
Das ist heute die 50, denn heute vor 50 Jahren lief in den USA die erste Folge der Fernsehserie The Waltons. Und zumindest Westkinder der 70er ahnen, was jetzt kommt. Denn statt Tschüss sagen wir heute Gute Nacht. Anderthalb Minuten lang. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und gute Nacht.
John Boy, bist du wach?
Was willst du denn, Ben?
Gute Nacht, John Boy.
Gute Nacht, Schatz.
Gute Nacht.
Gute Nacht, John Boy.
Gute Nacht, Elizabeth.
Gute Nacht, Mama.
Gute Nacht, Elizabeth.
John Boy?
Ja, was willst du denn, Elizabeth?
Schläfst du schon?
Noch nicht.
Gute Nacht, Jim Bob.
Gute Nacht, schlaf gut.
Gute Nacht.
John Boy?
Ja, Kleines?
Gute Nacht, John Boy.
Gute Nacht.
Mama?
Ja, Ben?
Mama?
Ja, Jason?
Ich habe an der Seite so ein Stechen.
Gute Nacht, Jason.
Gute Nacht, Mama.
Gute Nacht, Mary Ellen.
Danke.
Gute Nacht, Mary Ellen.
Gute Nacht.
Schlafenszeit, Junge. Mach das Licht aus. Gute Nacht, Olivia.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Schlaft gut.
Nacht, Nacht, Daddy.
Gute Nacht, Daddy.
Du auch, Daddy.
Du auch.
Schläfst du? Bist du noch wach?
Ja.
Gute Nacht, John Boy.
Ich hab dich lieb, John Boy.
John Boy?
Ja, ich weck dich, Jim Bob.
Gute Nacht, Daddy.
Gute Nacht, Ben.
Gute Nacht, John Boy. John Boy?
Ja?
Träum was Schönes.
Gute Nacht, Mama.
Gute Nacht, Jim Bob.
Gute Nacht, Mama.
Gute Nacht, Mary Ellen.
Gute Nacht.
Oh je. Gute Nacht.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.